Gut, so heute Abend haben wir jemand, die predigen wird, jemand, die ihr kennt. Das ist eine Dame und ich möchte Sie bitten, nach vorne zu kommen. Die Sarah wird heute Abend predigen. Vielleicht kennt ihr sie von der ganz netten, schönen Stimme im Büro. Oder auch jetzt, wenn du ein E-Mail ins Büro schickst, dann kriegst du eine ganz nette Antwort. Das kommt alles von ihr. Und sonst in unserer Gemeinde kennen wir sie am meisten jetzt von ihrer Lobpreisleitung, aber heute Abend zum Predigen. Danke.
Danke. Ich würde gerne am Anfang, also ich glaube, ich brauche mich jetzt nicht mehr vorzustellen. Also ich bin Sarah und leite hier Lobpreis, bin auch in der Gemeinde angestellt für Grafik und Medien und so. Genau. So, ich würde mal am Anfang gerne Benny bitten, einen Film abzuspielen.
Last night, we got your candy.
Why?
Because it was good.
Also es ging darum, Halloween war gerade. Und die haben ganz viele Süßigkeiten gesammelt und jetzt sagen die Eltern, sie haben die Süßigkeiten aufgegessen.
Oh man, I'm gonna eat it all. I'm gonna eat it all. Jimmy Kimmel said I should eat all your candy. Okay? Okay, I'm gonna eat it all. Yeah, I'm gonna eat it. Okay, this is for me. Well, let's see. Jimmy Kimmel said I should eat this too. Okay. Okay, I think I'll eat it.
All of it?
All of it.
Every single bite?
Yeah.
You must have a bellyache.
Daddy and I ate all of your candy.
Those aren't real drawers, buddy.
Get out.
We ate all the candy.
We'll get some more next time.
I ate all your candy.
That's okay.
Please stop me for the rest of my life. I need to eat something else.
I was hungry.
Hey.
Stop, buddy. Shut up. It's a wet.
Are you mad at me?
Entire bag?
Yeah, I'm but sorry.
It's okay. It's fine.
It's fine? Like, there's none left.
It's fine. It's fine. Oh.
Genau, also falls ihr die Vorgeschichte nicht gehört habt, also es war von letzte Woche oder vorletzte Woche Halloween. In Amerika ist ja bekannt, Kinder gehen rum, stundenlang sammeln Süßigkeiten ein und dann, ja, war so ein Talkshow, wo der Typ gesagt hat, oh, Eltern, filmt mal eure Kinder, wenn ihr denen sagt, dass ihr ihre Süßigkeiten aufgegessen habt. Und das kam dabei raus und ich dachte, ach, das passt eigentlich heute ganz gut. Ich bin mir sicher, dass das innere Kind in uns manchmal gerne so ausrasten will. Wenn es mal nicht das bekommt, was es will, wenn es mal nicht das bekommt, wo wir denken, das steht uns eigentlich zu. Wieso kriegen wir das nicht? Wir wollen das jetzt. So. Gott ist gut. Gott ist gut. Was geht dir durch den Kopf, wenn ich das sage, Gott ist gut? Ich würde mir eigentlich wünschen, wir hätten so eine krasse moderne Technik, dass auf einmal eure Gedanken alle so in Grüppchen auf die Leinwand projiziert werden könnten. Da hätte ich ein ganz cooles Tafelbild, mit dem ich jetzt arbeiten könnte. Weil ich glaube, wenn wir das hören, dass jeder irgendwie so ein bisschen ja, vielleicht ein ganz anderes Gefühl hat. Vielleicht geht dir durch den Kopf, dass du sagst, Amen, Halleluja, ja, so ist es, Schwester, und kannst total abgehen, Gott ist gut. Aber vielleicht sagst du auch, ja, so manchmal, manchmal auch nicht. Zu dir vielleicht, du lebst ja auch nur in deiner kleinen Lobpreisblase, dir geht's ja immer gut. Oder ich habe das schon mal erlebt, jetzt gerade nicht dieses Jahr, aber mal so letztes Jahr oder so. Und ich dachte, ich kann euch ein bisschen reinnehmen in die Kretschmer-Familie, in Joachims und meine Welt, wie es uns so ging. Also ich habe letzte Woche mit Wayne geredet und habe gesagt, das ist echt total humorvoll, dass Gott mich jetzt so, oder dass ich die Möglichkeit habe, heute Abend zu predigen. Weil hätte ich letztes Jahr gepredigt zum Beispiel, da hätte ich oder wäre ich ganz anders vor euch getreten. Ich war am Ende von meinem Studium, ich war einen Monat in Amerika auf einer super tolle Lobpreisschule gewesen. Ich hatte eine unglaubliche nahe Begegnung mit Jesus, was mein Glaube total gestärkt hat. Ich hatte ein riesen finanzielles Wunder, so viel Geld hatte ich noch nie im Leben in meiner Hand gehabt. Ich habe den in meiner Welt schönsten Mann geheiratet. Und genau, das sind sozusagen alles Sachen, wo ich hier gestanden hätte und von so einer Wolke 7 aus wahrscheinlich erzählt hätte von der Güte Gottes und was er alles so in meinem Leben gemacht hat. Und dieses Jahr war ein bisschen anders. Vielleicht kennst du die eine oder andere Situation. Du hast keine Arbeit oder du hast vielleicht dein ganzes Erspartes in irgendwas investiert. Es ist bisher noch nichts passiert, das heißt, du siehst da noch keinen Erfolg, das ganze Geld ist aber weg. Du siehst öfters, als du gerne möchtest, rote Zahlen auf dem Konto. Du verreist und natürlich in dieser Schwierigkeit, wo du sowieso schon bist, wird deine Reisetasche geklaut und Haufen wertvolle Sachen, die dir wertvoll sind, sind weg. Oder ihr kennt vielleicht diese Situation, dein Handy gibt den Geist auf, wieder Finanzen, die man ausgeben muss. Dann entscheidet sich, dein Ladekabel zu sterben, auch Finanzen. Und natürlich kommt noch dazu, dass deine Maus noch stirbt. Da musst du natürlich auch was Neues herholen. Oder du lebst in der Zwischenphase vielleicht. Viele kennen das vielleicht, ihr seid als Studenten da, denkt, okay, ich bin jetzt so 2-3 Jahre hier. Mal gucken, wie ich mich investiere, ob ich mich investiere, was ist, wenn ich irgendwie doch woanders hingehe. Du lebst also in so einer Zwischenphase oder vielleicht wegen Arbeit bist du nur für kurze Zeit hier und ja, bei uns ist es so, wir wissen nicht, wo werden wir im nächsten Monat sein, wenn Gott vielleicht eine Tür aufmacht, dass mein Mann Arbeit findet, sind wir dann weg oder lohnt sich das überhaupt, hier so richtig zu investieren? Dann, diese ganzen Umstände beeinflussen vielleicht deine Beziehung, Ehe, Familie, Freundschaft, weil du so oft einfach mit Frust oder Ärger da bist und ja nicht so wirklich die Freude vielleicht spürst, die du gerne spüren möchtest. Vielleicht fragst du dich nicht nur manchmal, sondern oft oder nicht nur oft, sondern echt täglich, wo Gott so in dem Ganzen drin ist. Vielleicht zweifelst du auch an der rechtzeitigen Eingreifen Gottes. Du denkst, vielleicht sollte ich jetzt mal langsam selber die Dinge in die Hand nehmen. Ich bin doch schon total bereit. Oder ja, du schätzt deine Situation so ein, dass jetzt irgendwas passieren muss. Und du hast das Warten einfach irgendwie satt. Du schickst Fragen zum Himmel und hast das Gefühl, dass du auch irgendwie keine Antworten kriegst. So, falls du dich in irgendeiner Situation nachempfinden kannst oder vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation, dann sage ich willkommen im Club. So, ich würde gerne, dass wir uns ein paar Geschichten in der Bibel anschauen. Nicht Hiob, also ich denke, egal ob man im Glauben steht oder nicht, kennt man ja Hiob, der Arme, der alles verloren hat, der trotzdem an Gott blieb. Wir kennen ja alle so das Wort die Hiobs Botschaft, weil es halt eigentlich immer irgendwas Negatives ist. Aber Hiob blieb trotzdem an Gott. Aber ich würde gerne, dass wir zu Habakuk 3, Vers 17 gehen. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der allmächtige Herr ist meine Kraft. Die Bibelstelle habe ich gefunden und dachte, oh, super toll. Gehe dann damit zum Joachim und sage, oh, guck mal, ich habe diese Bibelstelle gefunden, ist das nicht übelst toll? Da sagt er, ah ja, und was ist direkt davor passiert? Habe ich gelesen und dachte, und zwar, hier war in so einer schwierigen Situation. Und er ruft zu Gott und sagt, oh Gott, wo bist du jetzt so in dem Ganzen? Zeig uns irgendwas. Und er kriegt eine Vision von Gott. Auf diese Vision hin sagt er diese ganzen Sachen. Und da kann man sagen, ah, na klar, also vielleicht denkst du ja, na, wenn ich jetzt so eine Vision kriegen würde von Gott, dann würde ich auch in meiner Situation immer Gott loben und preisen können. Wir gehen erstmal weiter. Apostelgeschichte 16, Vers 20 bis 26. Ich habe ein bisschen was weggelassen, einfach aus Zeitgründen. So, das sieht so aus, dass Paulus und Silas, die haben gerade eine Frau von Dämonen befreit. Und ja, daraufhin werden sie festgenommen. Sie brachten Paulus und Silas vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Das endet dann so, dass der Gefängnisvorsteher und seine ganze Familie, die bekehren sich, die lassen sich taufen. Happy End. Und natürlich haben Paulus und Silas ja, die hatten gerade was echt Geniales gemacht. Und wie oft würden wir auch gerne sehen, dass in unsere Situation wir vielleicht beten und jemand freigesetzt wird oder wir beten und sofort eine Änderung eintritt. Sie wurden aber gefangen genommen, Kleider vom Leib gerissen, geschlagen, waren bestimmt nicht einfach ein paar Klapse, sondern mal das richtige Ding und waren bestimmt blutig eingesperrt. Und dann, was machen sie? Sie kommen auf die Idee, Loblieder zu singen und zu Gott zu beten. Wir kennen natürlich das Ende der Geschichte, aber als sie in ihrer Situation war, kannten sie das Ende noch nicht. Und was denkst du jetzt? Na, aber Sarah, die hatten doch gerade ein Wunder erlebt. Die hatten doch gerade gesehen, wie jemand freigesetzt wurde von Dämonen. Wenn ich sowas erleben würde in meinem Leben, na dann würde ich auch, egal in welcher Situation, Loblieder singen. Und eine letzte Geschichte würde ich gerne angucken, aus 1. Samuel 1. Elkanah hatte zwei Frauen, Hannah und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkanah nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. An dem Tag, an dem Elkanah sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihre Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hannah jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sie sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Peninna verhöhnte Hannah, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, so dass Hannah weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hannah?« fragte ihren Mann Elkanah. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich!« Ist das nicht besser als 10 Söhne? Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben, Herr. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierher kommen, wollte er wissen. Werde erst mal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagt Eli. Der Gott Israels wird deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Wir kennen das Ende der Geschichte. Hanna kannte das Ende noch nicht. Kurz darauf heißt es, dass sie ein Kind bekam. Und was mich auch erstaunt hat, ist, die Zeit der Kinderlosigkeit wird ungefähr bei Hanna auf 19 Jahre geschätzt. Das heißt, 19 Jahre Jahr für Jahr in dieser Situation, 19 Jahre Jahr für Jahr zu Gott beten, 19 Jahre erstmal gar nichts sehen. Vielleicht hatte sie ein gutes Jahr, vielleicht ein schlechtes Jahr, aber ihre Situation änderte sich erstmal nicht. Ich glaube, schmerzhaft war bestimmt auch, dass sie sah, wie andere Kinder um sie aufwuchsen, aber sie wurde weiterhin verspottet. Aber sie vertraute ihm, sie vertraute Gott, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Wie lange würdest du es in deiner Situation aushalten? Warten auf irgendwas? Könntest du Gott treu bleiben, ihm vertrauen? 19 Jahre für die meisten von uns ist fast unser Leben lang. Ja, ich finde es erstaunlich, wie so oft Traurigkeit, Kummer und Leid so Hand in Hand mit Gott sehen wollen, Gott erleben wollen. Oder das Verlangen, Gott in deine Situation zu sehen, wie er Veränderung bringt, wie das so Hand in Hand geht. Selbst als Jesus am Kreuz hing, die Worte aus Psalm 22, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind menschliche Gefühle, das sind Emotionen, die wir nachvollziehen können, das ist Ehrlichkeit, das ist das, was Gott auch, glaube ich, von uns sehen will. Keine Masken oder irgendwie eine unechte Stärke, sondern Ehrlichkeit. Aber im nächsten Atemzug sagt er auch, ich lege meinen Geist in deine Hände, was wiederum eine komplette, ganze Unterwerfung ist. Wie oft schaffen wir das, unser ehrliches Empfinden zum Ausdruck zu bringen? Nicht beleidigt zu sein, wenn wir das nicht bekommen, was wir eigentlich denken, was uns irgendwie zusteht, aber uns wirklich im nächsten Atemzug uns Gott komplett hinzugeben und hinzuwerfen und zu sagen, Gott, du bist gut. Ich denke, es sind wirklich nicht, also klar, Entscheidungen, die wir treffen muss in große Kämpfe und Kriege im Leben. Aber ich glaube auch, das sind so die kleinen Entscheidungen im Leben, die man treffen muss, die ja aneinandergehangen auch Großes bewirken können, je nachdem, in welche Richtung wir uns entscheiden. Eine Bibelstelle, die mich immer wieder sehr ermutigt, würde ich auch noch gerne lesen, aus Hohes Lied 8, Vers 6 bis 7. Leg mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring um deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Leg mich wie ein Siegelring an dein Herz, sozusagen ein Siegelring, was du auf dein Herz sicher hast, was du weißt, woran du, womit du dich identifizierst, deine Zugehörigkeit, dein Wissen, dass du zu Gott gehörst, seine Macht und Autorität auch hast. Und genauso auch ein Siegelring um deinen Arm, dass auch andere Menschen sehen können, zu wem du gehörst und mit welcher Macht und Autorität du im Leben dich bewegst. Ich würde gerne dieses Bild weiter nutzen. Eine Flamme des Herrn brennt in uns, eine Flamme der Liebe brennt in uns. Und es gibt drei Wege, wie man eine Flamme ausmachen kann. Ich gehe mal gleich zu erstens. Du übst selber Druck auf die Flamme aus. Also du zerquetscht sie zum Beispiel mit den Fingern. Ihr kennt das vielleicht auch, als ihr klein wart. Jeder will mal gucken, wer sich traut, Finger anlutschen und irgendwie Flamme aus. Und das sozusagen, dieses selber Druck ausüben, ist dieses, ich habe keine Lust mehr. Ich fühle Gott nicht. Ich bin verzweifelt und irgendwie passiert nichts. Ich bin krank. Ich habe keine Arbeit. Ich. Und das ist so dieses ganze, ich mache mich eigentlich selber irgendwo kaputt. So dieses, ich mache die Flamme aus. Und genau, ich hatte eine kurze Übung, was ich mit euch machen möchte. Und zwar, wenn ihr mal so die Hände nehmt und um die Augen haltet, ich mache mal vor. wer mitmachen möchte, kann das gerne machen. Und ihr guckt runter auf euch. So, ich weiß nicht, was ihr seht. Ich sehe mein T-Shirt, ich sehe meine Hose, meine Schuhe, meine Kette, den Teppich. Ich sehe mich und sonst eigentlich jetzt nicht so viel. Und jetzt machen wir einfach mal den Kopf in den Nacken, aber wir lassen die Hände auch einfach in den Augen, machen uns zurück und was sehen wir da? Ich sehe Licht, ich sehe Farben, ich sehe den Raum, also ich sehe auch so ein bisschen, dass hier Menschen sind, auch wenn ich eure Gesichter vielleicht nicht sehe, aber ich sehe einfach so viel mehr, ich könnte jetzt aufzählen, was alles so da ist. Und wenn man auch noch die Hände wegnimmt, sieht man natürlich noch viel mehr. Und für mich ist es einfach eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe 3 Punkte heute Abend, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, wir sind vielleicht nicht so die entscheidungsfröhliche Generation oder manchmal hat man schon in den kleinsten Sachen Probleme, eine Entscheidung zu treffen oder wenn man vor einem, keine Ahnung, Kühlschrank steht oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall sind 3 Entscheidungen, die ich denke ich, wirklich wichtig sind. Du musst eine Entscheidung treffen, deine Augen auf Jesus zu richten und nicht so selbstzentriert und selbstfokussiert zu sein. Wenn dir ein Gedanke kommt, dass du nicht sagst, ich fühle mich nicht so, sondern dass du sagst, aber Gott, ich schaue auf dich und ich weiß, du fühlst dich nach mir, dir ist nach mir oder ich schaffe das jetzt aber nicht in meiner Situation. Nein, Gott, du schaffst es in meiner Situation, weil du groß bist, weil du allmächtig bist. Und dieses Gefühl von dieses Selbstzentrierte, dass wir einfach das weglegen, dass wir das ablegen und sagen, Gott, wir proklamieren deine Güte und deine Größe, dass wir wirklich das Gegenteil proklamieren. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es gibt auch noch eine Bibelstelle in 2. Chronike 20, wo da ist eine Armee und die gehen gerade raus in den Krieg und da sagt der König, stellt alle Sänger in den Vordergrund und ihr sollt singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. So laufen die raus, ganze Armee, Sänger laufen vorne weg und in dem Augenblick, genauso steht es in der Bibel, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen und nicht ein einziger von ihnen ist entkommen. Da sieht man einfach so, wie viel Macht diese Proklamation hat in unserem Leben, wenn wir einfach proklamieren, Gott, du bist gut, Gott, du kannst es in meinem Leben bewirken, Gott, ich werde Wunder sehen in deinem Namen und in meiner Situation. Du siehst das Ende, auch wenn ich vielleicht gerade nur so drin stecke. Ja, ich halte echt so viel von Worte der Wahrheit, Verheißungen, die in der Bibel stehen, einfach über unser Leben zu proklamieren und unsere Seele wirklich so zur Dankbarkeit und Freiheit zu erziehen. Ich finde es auch, ich staune auch manchmal über mich selbst, über uns, wie man so schnell irgendwie beleidigt werden kann oder stänkern und schmollen oder das kann doch echt nicht sein, dass jetzt gerade hier nichts passiert und wir total vergessen, wie untergeordnet wir sind, also Gott gegenüber, dass er sein größtes Geschenk, was Gnade ist, die Ewigkeit, Gott in unserem Leben, das sind so tolle Geschenke und trotzdem vergessen wir manchmal die Reihenfolge dieser Dinge und stellen uns irgendwie manchmal vorne dran und dabei ist Gott eigentlich vorne und Gott ist über uns. Der zweite Weg, eine Flamme auszumachen, ist, wenn die Flamme keinen Sauerstoff bekommt. Sozusagen, man stellt vielleicht ein Glas drüber oder eine Glasschüssel. Und das Bild ist einfach so, wenn äußere Einflüsse auf dich zuströmen. Vielleicht sind das Worte, die Menschen über dein Leben gesagt haben, in irgendeinem Bereich, wo die gesagt haben, das wirst du nie schaffen, in deinem Erfolg, dass du nie dahin kommen wirst. Oder einfach so negative Sachen, Lügen, die auf dich zuströmen, sozusagen diese Glasschüssel bauen und du lässt es zu, dass die immer mehr über deinen Kopf geht, anstatt dagegen zu sprechen und Wahrheiten zu proklamieren. Genau, es kann auch einfach in kleinen Sachen sein, wo du vielleicht so anfängst und merkst, oh, es tut mir jetzt nicht so gut, aber ist auch nicht so schlimm, aber jedes Mal, wenn man irgendwie sich mehr damit beschäftigt, dann ist es auch so, wie du lässt es zu, dass irgendwie ja, einfach die verschiedenen Bereiche in deinem Leben wie so eine Glasschüssel bauen und deine Flamme ersticken. Es kann auch sein, also ich habe auch manchmal mit Leuten Gesprächen, so, die vielleicht sogar Ängste haben im Leben oder ja, und da frage ich mich, also ganz praktische Sachen, wie oder was guckst du für Nachrichten oder für Filme oder manchmal ist es ja so, dass man irgendwas sieht, man ist gerade im Netz und am Surfen und dann kommt irgendeine Nachricht hoch, was irgendwas Schreckliches passiert ist und dann gehst du auf das eine und das führt dich dann zum nächsten, wo du auch denkst, krass, was ist denn hier irgendwie los? Und das kann einem wirklich auch so mit Angst füllen, wenn man das zulässt. Und genau, wir müssen die Situation umdrehen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, was wir an uns ranlassen, was auf uns einströmen darf. In Epheser 4, Vers 30, da steht, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr ein Siegel tragt, was wir schon hatten heute, und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit, vielleicht Bitterkeit, die, wie gesagt, durch Worte von anderen Menschen zu euch kommt, durch Wut, Ärger, harten Worten, üble Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Befreit euch davon. Hannah hätte wütend sein können in ihrer Situation. Sie hätte Penina zum Beispiel Schaden zufügen wollen oder hätte es auch tun können. Oder Paulus und Silas dort im Gefängnis hätten auch sauer oder Wut auf Gott haben können. Was, wir machen hier so viel für dich, dann auf einmal werden wir geschlagen und sind hier blutig im Gefängnis fest. Aber sie haben es nicht gemacht. Lass nicht zu, dass du deine Flamme ja durch äußere Einflüsse erstickst. Und der dritte Punkt. Dein Brennstoff ist alle. Die Situation, da erlebst du einfach gerade nichts. Du hörst nichts, du siehst nichts. Keine Offenbarung, keine Worte, einfach irgendwie Gott ist. Du hast das Gefühl vielleicht, dass er gerade stumm ist. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen, Zeit zu nehmen und von der Quelle des Lebens zu schöpfen. Genau, Brennstoff für dein Leben, das sind wirklich so die Offenbarungen. Also ich denke, manchmal sitzen Leute da und sagen, oh, ich höre aber nichts und ich mache nichts. Aber was machst du, um Offenbarung von Gott zu bekommen, um ihn zu erleben? Und ich denke, da können wir wirklich aktiv sein, wenn wir das gerade nicht so erleben, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn wir das nicht so erleben, wie wir erwarten, dass Gott eigentlich redet. Dass man sagen kann, okay, ich unterhalte mich mit Menschen, die dasselbe glauben wie ich. Vielleicht machen die auch gerade genauso Situationen durch wie ich. Lese Biografien von Glaubenshelden oder Menschen, die dich inspirieren und deinen Glaube auch entfachen. Natürlich ist die Bibel das Wort Gottes, das lebendige Wort. Und da kann man genauso, natürlich redet Gott auch zu uns durch sein Wort. Warten auf Gott. Das finde ich auch ein sehr interessanter Punkt. Wir hatten am Dienstag einen Leiterschaftsabend hier mit einem Peter Rasmussen aus Südafrika. Der war letzten Sonntag auch da. Seine Predigt wurde aufgenommen und auch ins Netz reingestellt, obwohl das eigentlich ein Leitertreffen war. Aber es war so super schön praktisch, dass ihr euch die auch gerne anhören könnt. Und da geht ihr auch auf das Warten auf Gott ein. Genau, ich würde noch gern zu dem Punkt Gespräche mit anderen Menschen, die uns kennen und mit denen wir ehrlich sein können, auch eingehen. Ich denke, also wir sehen das wirklich als eine der wichtigsten, so ich sag mal, Medien, wie Gott mit uns reden möchte, sind einfach Menschen, die bereit sind, sein Werkzeug zu sein und die, ja, die für dich beten, die Ratschläge für dich haben. Ich denke, da ist es auch wirklich wichtig, dass wir, dass wir nicht unsere Trauer, unser Leid vielleicht einfach irgendwie streuen und hier und da und dann hören wir irgendwann alles so dasselbe und dann sind das irgendwann abgeklatschte Floskeln so wie, ach, mach dir keine Sorgen, Gott macht es schon, am Ende wird alles gut und irgendwann ist es so, dass es einfach vielleicht in das eine Ohr reinfließt und aus dem anderen Ohr wieder rausfließt, sondern wirklich Menschen, wo du sagst, das sind Freunde, die können mit mir ehrlich sein, ich kann mit ihnen ehrlich sein und dann auch wirklich ihren Rat ja, auch annehmen. Gott benutzt auch in der Bibel öfters er benutzt oft Menschen. Zum Beispiel zu David hat er mal den Gad benutzt oder den Nathan, hat immer gesagt, sag dem David das und das. Und ich glaube, da können wir wirklich offen sein, wenn andere Menschen auch für uns irgendwas von Gott hören. Auch noch ein wichtiger Punkt für mich ist, wenn wir uns diese Zeit nehmen und von der Quelle schöpfen wollen, ist Gott in seiner Schöpfung zu entdecken. Ich glaube, jetzt in dieser Jahreszeit ist es nicht schwer, durch die Natur zu laufen und die ganzen Farben zu sehen und so das Gefühl zu haben oder zu wissen, dass Gott so ein kreativer, großer Gott ist. Wenn du sagst, oh, das beeindruckt mich eigentlich gar nicht, ja, dann surfe im Internet und guck dir die Wunder an, die im Ozean so alles gibt. Oder google mal die höchsten Berge der Welt oder irgendwelche Sachen, wo du dann stehen wirst und sagen, wow, so eine Kreativität, so eine Größe, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und ja, das meiste ist auch noch so unentdeckt, also vor allem im Meer. Wer heute da war, Wayne meinte, er hat Angst vor Meer. Ich finde das nur super spannend, wollte eigentlich früher immer Meeresbiologin werden, weil ich finde, es gibt immer mehr und immer mehr, was da so entdeckt wird und die Farben. Und genau, also wenn dir die Blätter hier an den Bäumen nicht reichen, dann genau, guck mal ein bisschen im Internet. So, also, das sind so Bereiche, diese drei Sachen, wo ich wirklich sagen muss, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Ich weiß, wie schon gesagt, manche mögen das nicht. Manche sagen, oh, ich will da jetzt keine Entscheidung treffen, sondern man ist so ein bisschen am, ja, durchs Leben gehen und gucken, was auf mich zukommt, dann ist es halt eben so. Aber wenn man in solchen Situationen ist, dann kann man so schnell auf dieses Ich fixiert sein. Und ich glaube, das ist also so Selbstmitleid oder Mitleid, in was man verfällt, ist echt so das Größte oder so der größte Feind eigentlich in unserem Leben. Und ja, wenn du heute Abend hier bist und du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, was ich rede, weil du auf jeden Fall nicht in so einer Situation bist, du hast alles, was du brauchst, bist super glücklich, Gott redet zu dir und du erlebst wirklich ganz viel irgendwie, ja, Offenbarung und Frucht in deinem Leben, dann denke ich, dass du genau die richtige Person bist, die Gott benutzen möchte, dass du auch offen sein kannst für andere. Lass dich von Gott benutzen, auch mit anderen zu reden, dass du einfach einen Freund vielleicht hast im Kopf, wo du sagst, okay Gott, er kann dich anscheinend gerade nicht hören, weil er gerade vielleicht so in seine Wolke sitzt, sodass es irgendwie nicht so weitergeht. Dann sag mir was, was willst du ihm sagen? Weil manchmal sind wir so offen und wir können dann auch für andere Leute da sein und was weitergeben. Dann, ja, trete vor Gott für andere. Ich finde die Geschichte immer wieder toll, wie die paar Kumpels von einem gelähmten Mann im Neuen Testament, wie die den gelähmten Freund sozusagen zu Jesus gebracht haben und Jesus ihn geheilt hat. Wo ich mich natürlich auch frage, na, hätten die Kumpels ihn nicht genommen und vor Jesus gebracht? Wer weiß, ob er jemals seine Freiheit und seine Beine jemals wieder hätte benutzen können. Also wirklich, betet füreinander und seid füreinander da. Frag Gott, wie du ein Segen sein kannst und investiere, weil so Sehen und Ernten ist natürlich ein biblisches Prinzip. Benutzt Gott sehr und vielleicht bist du dann auch mal in einer Phase, wo du dann das, was du jetzt gerade in deine Freude auch sehen kannst, auch ernten wirst. Und ganz wichtig, zwing dich nicht auf mit weisen Ratschlägen. Wenn du gerade super glücklich bist, kann man natürlich ganz schnell sagen, ja, aber das, also mach doch nichts und das wird schon, sondern sei einfach ein guter Freund. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, mir geht's gerade so und so, was sagst du dazu oder hilf mir, oder dass man dann auch guten Rat geben kann. Also Gott ist gut. Ich bin der Meinung, Gott ist immer gut. Das habe ich auch auf der letzten Folie dargestellt. Und weil wir das glauben und weil wir die Entscheidung treffen, also weil ich in meinem Leben sage, Gott, das sind die Entscheidungen, die ich treffen möchte, dann können wir selbst in unserer Situation, wo es vielleicht nicht so aussieht, wie unsere Traumvorstellung aussieht, können wir trotzdem so viele wundervolle Dinge erleben. Und ich habe am Anfang euch so erzählt, wie es bei uns so in diesem Jahr war, aber ich kann euch auch so viel Gutes erzählen. Wir haben wirklich in dem Jahr kleine finanzielle Geschenke bekommen, die zusammen auch was Großes bewirken konnten oder ein Segen waren in unserem Leben. Ich habe zwei super Jobs, die sich miteinander kombinieren lassen. Wir hatten auch viel Zeit füreinander, wo wir sagen, wer weiß, bis zur Rente werden wir es vielleicht nie so haben. Falls wir wegziehen müssen, wegen Arbeit oder so, da sage ich, ja, wir sind echt so dankbar, dass wir jetzt noch ein Jahr hier sein konnten. Meine Großeltern, die sind heute Abend auch da, die sind letztes Jahr aus Südafrika hergezogen. Und das war natürlich für uns eine, was wirklich Wunderbares, dass wir nicht gleich, also wir haben letztes Jahr September geheiratet und seitdem hat Joachim einen Job gesucht. Ich war einfach so glücklich, dass wir nicht gleich weggezogen sind, weil sonst hätten wir die Zeit, die wir jetzt mit ihnen haben konnten, nicht gehabt. Ja, Joachim hat eine Weiterbildung gemacht und konnte einen Schulfreund von Jesus erzählen, wo ich sage, okay, vielleicht hätte irgendjemand anders von Jesus mal erzählt in dem Leben des Schulkumpels, aber vielleicht auch nicht. Und wir sehen da auch jetzt noch nicht so das Ende, aber wir vertrauen Gott, dass vielleicht auch ein gutes Ende davon kommt. Und noch eine ganz schöne Sache für uns, wer weiß, das wäre bestimmt auch passiert, wenn wir nicht hier gewesen wären, aber wir konnten es noch mehr mitgenießen, dass einer Joachims engsten Kumpels Jesus gefunden hat und seinen Weg mit Jesus geht. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, Jesus, danke, dass wir das Jahr, wo wir hier sind, trotz den ganzen Sachen, die uns vielleicht passiert sind, dass wir sagen können, dass du so gut bist zu uns. Und wir verstehen natürlich nicht immer, was Gott gerade macht, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist echt, Gott zu preisen. Wir sind geschaffen als seine Schöpfung, um ihn anzubeten. Und ich weiß, dass Gott auch seine Wunder uns schenken wird, jeden einzelnen von uns Wunder geben wird. Jeder auf eine ganz andere Art und Weise, vielleicht nicht, wie wir das erwarten. Der eine früher, der andere später. Aber Gott kennt das Ende, jede Situation. Und das müssen wir glauben. Also treff einfach die Entscheidungen und lebe mit Gott und weiß, dass er wirklich gut ist. Und zwar immer.